Ganz schön heiß heute Morgen hier. Glücklicherweise. Sonst würde manches in meiner Predigt nicht funktionieren. Aber glücklicherweise, ich habe Wasser. Ihr wisst, dass ihr hier nicht trinken dürft? Dass in der Hausordnung steht, dass man hier im Gottesdienstraum keine Getränke mithaben darf? Ich darf. Aber wenn es so richtig heiß ist, wenn es einem so richtig alles runterläuft, dann denkt man sich jetzt ein schönes Bad in einem See. Ich habe keinen See, aber ich habe einen Pool. Keine Angst, ich ziehe mich nicht aus und springe da rein. Aber, wenn ihr mich so seht, wie ich ein schön kaltes Wasser trinke, wie ich meine Füße im kalten Wasser habe, kommt so ein bisschen Neid und Sehnsucht auf. Gut. Obwohl nur meine Füße ein bisschen gekühlt sind, ist mir als Ganzes gleich viel angenehmer. Im Winter umgekehrt, wenn man warme Füße hat, ist einem insgesamt auch nicht so kalt. Ich möchte heute über Wasser sprechen. Einerseits über die Bedeutung von Wasser für unser Leben, andererseits Wasser in der Bibel und am Schluss möchte ich so ein paar Bilder euch mitgeben, so ein bisschen moderne Gleichnisse, die ihr vielleicht irgendwann wieder im Kopf haben könnt. Wasser ist in Österreich kein wirklich großes Thema. Also wenn, dann eher das Wetter. Es regnet zu wenig und die Landwirtschaft leidet, die Blumen muss man gießen. Oder es regnet zu viel, vor allem zu schnell zu viel. Dann gibt's Überschwemmungen, Muren, Hochwasser. Im Winter ist vielleicht noch die Höhe des Schnees auf den Pisten ein Thema, aber sonst ist Wasser für uns nicht so interessant. Vor ein paar Jahren gab's in unserer Straße einen Bruch der Hauptwasserleitung. Und ich habe die Baumaschinen gesehen, habe erst das Wasser gesehen, was auf die Straße rinnt, dann kamen Baumaschinen, Straße wurde aufgerissen. Ja. Ich sollte Mittagessen kochen, wollte Reis oder Kartoffeln, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung kochen, gehe zum Wasserhahn, stelle den Topf drunter, drehe auf und es kommt nichts. Dachte, okay, koch mal was anderes, habe irgendwas anderes rausgekramt, was ohne Wasser funktioniert. Wir hatten Apfelsaft zu trinken, alles kein Problem. 2 Stunden später kamen wir auf das nächste Problem. Inzwischen wurde die Toilette mehrfach benutzt und der Spülkasten war leer. Und es gab noch immer kein Wasser. Gut, wir haben das besprochen mit den Kindern. Lulu ist ja jetzt nicht so schlimm. Groß musste gerade keiner, also haben wir gedacht, wird auch nicht so schwierig sein. Irgendwann kam dann jemand vorbei und hat gesagt, die Reparatur wird länger dauern. Aber die Feuerwehr wird vorbeikommen und wenn wir Gefäße an die Straße stellen, dann werden sie das auffüllen, damit wir Wasser haben. Ich bin in meine Werkstatt gegangen, habe 2 große Wasserkanister geholt, habe sie an die Straße gestellt, die Feuerwehr kam, die Feuerwehr ging. Ich bin auf die Straße gegangen, habe meine Kanister genommen und festgestellt, sie sind leer. Aus irgendeinem Grund hat die Feuerwehr unser Haus nicht aufgefüllt. Da ich dachte, gut, ist ja nicht so schlimm, meine Schwiegereltern wohnen hinten bei uns, gleich übers Grundstück, bin ich dahin, aber auch sie hatten kein Wasser, weil es die Hauptwasserleitung war, waren auch alle Seitenstraßen ohne Wasser. Und sie hatten zwar was rausgestellt, aber hatten jetzt auch nicht so viel, dass wir da was mitnehmen könnten. Aber zum Glück weiß ich, wo eine Quelle in Gablitz ist, also die Kanister ins Auto, zur Quelle gefahren, die Kanister aufgefüllt, nach Hause gefahren und dann wurde ein Rationierungsplan besprochen. Also es gibt einen Kanister für die Toilette, wo man spülen kann, wenn es notwendig ist. Und es gibt einen Kanister für Trinken, Kochen, Zähne putzen, Hände waschen, für all das, was es halt so gibt. Es hat insgesamt 2 Tage gedauert, bis wir wieder Wasser hatten. Und in der Zeit bin ich öfter zu der Quelle gefahren und habe Nachschub geholt. 2 Tage ohne Duschen, mit sehr sparsamen Klospülungen, ohne Blumengießen. 2 Tage, wo es um Wasser holen ging. 2 Tage, wo plötzlich Wasser ein großes Thema war. Beim Aufstehen, erstmal schauen, gibt's Wasser. ist im, Wasser, im Kanister noch genug Wasser, damit es zumindest sich für einen Kaffee noch ausgeht. Wenn die Kinder aus der Schule gekommen sind, die erste Frage, haben wir schon Wasser? Und wir waren sehr froh, als es dann nach 2 Tagen plötzlich wieder ging. In Österreich ist Wasser etwas Selbstverständliches. In vielen Teilen der Welt ist es nicht so. Da ist es völlig normal, dass man mit dem Kanister irgendwo Wasser holen geht, dass es darum geht, sehr sparsam mit dem Wasser umzugehen. Viele müssen auch für Wasser viel Geld bezahlen. Was denkt ihr, wie viel Prozent des österreichischen Trinkwasservorkommens wird von Österreich genutzt? Wie viel Prozent? Was denkt ihr, wie viel verwenden wir jährlich von dem, was da ist, für den Verbrauch? Schätzungen? Wie viel? 80%? 10%? 20? 50? Es sind 3%. Österreich nutzt nur 3% des vorhandenen Wassers. Beeindruckend, finde ich. Das heißt, bis Österreich verdurstet, kann noch viel passieren. Natürlich müsste man andere Leitungen bauen, müsste mehr Quellen fassen, müsste Bewässerungen installieren, viele Dinge. Aber bis Österreich wirklich austrocknet und zur Wüste wird, da muss noch viel passieren. Was denkt ihr, wie viel kostet ein Kubikmeter Wasser? Das sind 1000 Liter in Wien. Ohne Leitungsabgabe, ohne die Abwassergebühr, rein das Wasser. Wie viel kostet das? Ja, 1,90 Euro derzeit. Zumindest habe ich es gelesen. 1,90 Euro für 1000 Liter Wasser. Für etwas, was so wichtig ist in unserem Leben, ein lächerlicher Preis, muss man sagen. In vielen anderen Ländern ist es ganz anders. Auch in der Bibel ist öfter vom Wasser die Rede. Schon im 2. Vers, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und es gibt viele Stellen, die Allgemeinwissen sind. Mose teilt das Meer. Mose schlägt auf einen Felsen und Wasser kommt vor. Psalm 23, er führet mich zum frischen Wasser. Jesus, erstes Wunder, als er Wasser in Wein verwandelt. Das Bild, als Jesus über das Wasser geht. Wasser war für die Menschen der Bibel ein Thema. Israel und seine Umgebung war und ist in vielen Teilen ein sehr trockenes Land. Nur dort, wo man Wasser fand, kann man leben. So wie die Ina das ja auch schon gesagt hat. Wo kein Wasser ist, kann man nicht leben. Deswegen gibt es auch viele Berichte, wo steht, und Jakob grub einen Brunnen und er fand Wasser und damit hatte er wieder die Möglichkeit, irgendwo anders zu wohnen. Und wenn man ein Volk besiegt hat und wirklich wollte, dass es dort verschwindet, dann hat man die Brunnen verschüttet und unkenntlich gemacht, so dass niemand mehr Wasser hatte und selbst die, die noch übrig waren, wegziehen mussten. Wasser bedeutet Leben und das bestätigt ja auch die Wissenschaft. Die Marssonde sucht in erster Linie nach Wasser. Als Zeichen, dass es vielleicht auf dem Mars einmal Leben gab, und als Hoffnung, dass es dort Ressourcen gibt, wenn man irgendwann eine Marsstation errichtet, dass man dort Wasser hat. Im Alten Testament gab es sehr strenge Gesetze der Gastfreundschaft. Und die betrafen auch und vor allem auch Wasser. Wenn jemand kam, der durstig war, dann musste man ihm Wasser geben. Das betraf auch Fremde und es betraf auch Feinde. Und es war diese gegenseitige Hilfe, etwas Selbstverständliches, aber auch etwas Notwendiges, denn sonst wäre Reisen, sonst wäre irgendwo hinfahren, überleben gar nicht möglich gewesen, wenn man nicht überall dort, wo es Wasser gab, dann auch welches bekommen hätte. Das Wasserleben ist, findet sich ja auch in vielen Stellen wieder. Wir haben Psalm 1 gehört, wir werden sein wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen. Jesaja 58, immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Und die Bibel unterscheidet totes Wasser von lebendigem Wasser. Wie lange ist Wasser haltbar? Wie lange kann man Wasser aufbewahren? Wasser ist eines der Lebensmittel, was man unendlich lange aufbewahren kann. Es kommt darauf an, wie man es aufbewahrt. Es sollte lichtgeschützt sein, es sollte natürlich so sein, dass nicht von dem Gefäß irgendwelche Stoffe übertreten, aber generell kann man Wasser unendlich lange aufheben. Ich habe euch hier was mitgebracht. Regenwasser aus einem Eimer in unserem Garten. Schon ein paar Tage alt. Und hier das frische Wasser aus dem Wasserhahn. Was würdet ihr lieber trinken? Ich nehme an, das frische Wasser. Aber auch das Wasser ist durchaus genießbar. Schmeckt nach Wasser. Bisschen Algen vielleicht, aber kein Problem. Meine Schwester hat mit ihrer Familie einige Jahre in Nepal gelebt. Und sie hatten dort neben ihrem Haus eine Zisterne. Das ist ein großer Wassertank und dort wird Regenwasser hineingeleitet und zusätzlich kommt immer mal wieder ein Wasserlastwagen, der das Ganze auffüllt. Den muss man bezahlen. Und oben war ein Deckel drauf, damit möglichst wenig Schmutz hineinkommt. Und es gab Zeiten, wo es wenig geregnet hat und manchmal kam der Wasserlaster nicht und dann wurde das Wasser auch ganz schön knapp. Und in ihrer Familie gab es eine Arbeitsaufteilung und eine der Aufgaben der Kinder war, die Zisterne zu reinigen. Deckel aufmachen, dann gab es eine kleine Leiter, die man hinunterklettern musste und dann musste man die Blätter dort herausfischen und ab und zu auch den einen oder anderen Frosch, der sich dort hinein verirrt hat. Sie haben mehrere Jahre dieses Wasser getrunken und sie sind nie krank geworden. Das Wasser war okay. Aber als sie zurückkamen, war eines der Dinge, die sie sehr genossen haben, Wasser aus der Leitung zu haben, wo man sich keine Gedanken machen muss, ob es überhaupt Wasser gibt. Und sie haben gesagt, es schmeckt einfach anders. Wasser, was über längere Zeit steht, schmeckt anders als frisches Wasser. Mittlerweile gibt es einen Handel mit Wasser. Und zwar mit besonderem Wasser. Man kann Wasser in Flaschen kaufen und unter anderem habe ich eine Flasche Wasser aus Japan gefunden, kostet 120 Euro pro Liter. Es gibt ein noch teureres Wasser aus Hawaii, es kostet 320 Euro pro Liter, wird aber als Wasserkonzentrat bezeichnet, was man dann mit normalem Wasser verdünnt. Was auch immer das bedeutet. Das teuerste deutsche Wasser heißt minus 181, weil es aus 181 Meter Tiefe geholt wird. Und das ist so wertvoll, dass die Firma Riedel eigene Gläser nur für dieses Wasser entworfen hat. Und in Deutschland gibt es den Beruf des Wassersommeliers. Also so wie ein Weinsommelier gibt es Leute, die dir sagen können, welches Wasser in welcher Situation zu welchem Gericht das allerbeste ist. Zum Beispiel im Hotel Adlon in Berlin gibt es so jemand, und die Gäste nehmen das dort gerne an und dann geht es eben auch darum, dass man 10, 20, 30 Euro für ein Glas Wasser bezahlt. Die Bibel spricht vom totem Wasser, von dem Wasser aus Zisternen oder aus stehenden Brunnen. Und sie spricht vom lebendigen Wasser, Wasser, das aus einer Quelle sprudelt. Jesus war sich auch der Bedeutung des Wassers bewusst. Und das wird zum Beispiel auch in der Begegnung am Jakobsbrunnen deutlich. Johannes 4 ab Vers 6. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Die Geschichte geht dann weiter, dass Jesus dann über sie spricht und über das, was sie getan hat, und ihr sehr schnell klar wird, das ist nicht ein normaler Mensch, sondern hier ist der Messias, der Retter vor ihr. Und sie geht dann ins Dorf, erzählt es den anderen und sie bitten Jesus zu bleiben, und Jesus bleibt ein paar Tage und Menschen beginnen an ihn zu glauben. Ich möchte aber heute beim ersten Teil, beim Wasser bleiben. Zunächst eine Alltagssituation. Jesus wandert und kommt an einen Brunnen und hat Durst und bittet eine Frau, ihm Wasser zu geben. Ungewöhnlich ist, dass es eine Samaritanerin ist, und wir wissen aus der Geschichte, dass sie ja auch jemand ist, der im Ehebruch lebt. Eine unreine Frau. Und die Frau spricht es ja auch an. Du fragst ausgerechnet mich? Und Jesus tut was, was ich bei ihm immer wieder faszinierend finde. Er geht da gar nicht drauf ein, sondern er dreht das Ganze. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Noch begreift die Frau das Ganze nicht und bleibt da eher beim Oberflächlichen. Du hast ja gar nichts zum Schöpfen dabei. Aus diesem wunderbaren Brunnen, den Jakob, der gemeinsame Stammvater der Juden und der Samariter, selbst gegraben hat. Und dann spricht Jesus davon, was er ihr eigentlich geben möchte. Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Noch immer bleibt die Frau an der Oberfläche und sagt, nie wieder Wasser holen, das wäre toll. Und erst später im Gespräch, wo es dann um sie geht und um das, was sie getan hat, begreift sie, wer Jesus ist. Wasser, das allen Durst stillt. Eine Quelle in uns, die bis ins ewige Leben reicht. In einer anderen Übersetzung steht lebendiges Wasser. Es geht also nicht um das Wasser, das halt so zum Leben reicht, was man sich aus diesem Brunnen holt, wo es vielleicht schon lange steht. Sondern es geht um lebendiges, sprudelndes Wasser. Wasser, das man trinken möchte, auch wenn man gar nicht durstig ist. Wasser, wo man nach einer Wanderung an eine Quelle kommt und dieses klare, sprudelnde Wasser sieht und einfach Lust darauf hat. Wo man sich schon freut, das anzuschauen. Eine Quelle, die sprudelt und von der man weiß, sie wird nie austrocknen. Was meint Jesus damit, dass er ihr so ein Wasser geben möchte? Er meint sich selbst damit, Gott. Er möchte in uns diese Quelle sein, besonders in der Form des Heiligen Geistes. Johannes 7, 38. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Glaubst du an Jesus? Daran, dass Gott selbst auf die Welt gekommen ist, hier gelebt hat, für dich gestorben ist und mit seinem Opfertod deinen Weg zu Gott freigemacht hat? Und hast du zu Gott gesagt, ja, ich will mit dir leben, ich nehme dieses Opfer an, ich brauche Vergebung, weil ich weiß, dass ich selbst nicht gut genug bin, um mit dir Gott zu leben. Aber ich weiß, dass du mich liebst und dass du alles für mich getan hast. Dann hast du den Heiligen Geist. Dann hast du diese Quelle in dir. dann kann jeder Durst gestillt werden. Ich glaube, dass Sünde nichts anderes ist, als dass ich meinen Durst woanders stille. Dass ich ein Bedürfnis habe und denke, das brauche ich, und zwar jetzt. Und wenn Gott mir das jetzt nicht gibt, dann hole ich es mir eben selbst. Dürstest du nach Anerkennung? Möchtest du geliebt werden, so wie du wirklich bist? Fühlst du dich einsam oder wertlos? Gott möchte dir zeigen, wenn du der einzige Mensch wärst auf der ganzen Erde, hätte ich nur für dich alles auf mich genommen, um dir zu begegnen, weil ich dich ganz persönlich liebe. Ich kenne dich bis in das Tiefste hinein, jeden Gedanken, jedes Gefühl, alles, was du tust, und ich liebe dich. Hast du Durst nach Geld oder Besitz, um dich glücklich zu machen oder dir Sicherheit zu geben? Gott sagt, kein Problem. In der Offenbarung werden Straßen aus Gold und Mauern aus Edelsteinen beschrieben. Du wünschst dir ein Klo aus Gold? Für Gott kein Problem. Gott hat alles Gold der ganzen Welt geschaffen. Da wäre so viel Gold für ein Klo nicht wirklich ein Thema. Aber vielleicht weiß Gott ja auch was und wie viel du brauchst oder was gut für dich ist. Aus der Bergpredigt: Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab, können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen und morgen schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Fühlst du dich ausgetrocknet? Sehnst du dich nach Ruhe? Wird dir alles um dich herum zu viel? Vielleicht sogar dein ganzes Leben zu viel? Und du kannst nicht mehr. Jesus sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Alles, was wir uns selbst nehmen, Geld, Liebe, Macht, Sex, aber auch spirituelle Erleuchtung oder Wissen, wird unseren Durst auf Dauer nicht stillen. Wie Jesus sagt, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Du hast Gottes Geist in dir. Und diese Quelle möchte in dir sprudeln, möchte deinen Durst stillen, möchte dich satt machen und dir Frieden geben. Such diese Quelle, rede mit Gott, bitte ihn dir zu zeigen, wie du trinken kannst. Wie du diese Quelle in dir immer wieder neu findest. Bleib dran, denn es ist eine Wahrheit. Es ist nicht etwas, über das man diskutieren kann, sondern es ist eine Tatsache, dass du Gottes Geist in dir hast und dass damit diese Quelle in dir ist, die allen Durst stillen kann. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Gedanken mitgeben, ein paar moderne Gleichnisse zu Wasser. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn es heiß ist, dann reicht es manchmal, dass man die Füße ins Wasser hält. Ein Bild für mich. Es muss nicht immer ein Bad im See sein. Auch wenn mein Leben heiß läuft und ich erschöpft bin und mich nach Erfrischung sehne, im geistlichen Sinne, dann denke ich vielleicht zurück an die Zeiten, wo es toll war, wo ich wie in einem Bad war, zum Beispiel auf einer Freizeit. Ein toller Lobpreis. Leute um mich herum, mit denen ich reden konnte. Begegnungen Gottes im Gebet und in der Predigt. Ein Bad in der Fülle Gottes. Aber so ist es nicht immer. Aber vielleicht kann man ja zumindest die Füße in die Gemeinde halten. Im Gottesdienst sehen, dass andere da sind. Sich in den Lobpreis mitnehmen lassen. Aus einer Predigt zumindest einen oder zwei Gedanken mitnehmen, sich nach dem Gottesdienst segnen lassen. Und das kann zumindest so viel Kraft und Erfrischung geben, dass man wieder ein Stück weiter gehen kann. Das ist ein Schwamm. Ich wollte euch eigentlich so einen richtig großen Schwamm mitbringen, wie es es früher gab. Die gibt es offensichtlich gar nicht mehr. Das ist das Größte, was ich gefunden habe, und es besteht aus 3 Teilen. Ein Schwamm an sich gibt nicht viel her. Und wenn ich mich damit jetzt wasche, ist es auch nicht so wirklich sinnvoll. Es fehlt etwas, um diesen Schwamm sinnvoll zu machen. Und das ist auch für mich ein Bild für Menschen. Menschen, die Gott nicht haben, denen fehlt etwas. Jetzt brauche ich Wasser. Wenn Menschen dann Gott begegnen, dann kommt Wasser drauf und sie saugen es auf. Sie nehmen Gottes Liebe auf und sie werden anders. Es wird weicher. Es wird etwas, mit dem ich etwas anfangen kann. Es ist etwas, was Spaß macht. Und wenn sie vollgesogen genug sind, dann läuft es auch über. Braucht noch mehr Wasser. Dann fließt aus ihnen auch etwas heraus zu anderen. Jetzt brauche ich jemanden starken. Schmu, komm her. Drück mal diesen Schwamm aus, so fest du kannst. Alles raus? Ist dieser Schwamm jetzt wieder trocken? Ist er so, wie er war? Nein, wenn man ihn angreift, ist er immer noch feucht. Wenn Druck kommt, wenn Dinge von außen auf uns einwirken, dann schaffen sie es nicht, den Heiligen Geist aus uns herauszupressen. Dann ist es vielleicht so, dass wir nicht mehr übergehen und dass wir uns sehnen danach, wieder mehr zu bekommen und wieder feuchter zu sein. Aber kein Druck von außen schafft es, diesen Geist aus uns herauszupressen. Und ein wenig Wasser reicht dann schon, dass es wieder ganz nass ist. Wir haben vorhin über totes und lebendiges Wasser gesprochen und auch da gibt es ein Bild für mich. Wir hatten einen Pool in unserem Garten und hatten immer wieder das Problem, dass sich Algen gebildet haben, dass sich so ein schmieriger Film an der Oberfläche gebildet hat. Manchmal wurde das Wasser richtig grün und nicht mehr einladend, dass man hineingegangen ist. Trotz Chlor, trotz Algenmittel. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, es liegt daran, dass unsere Pumpe zu klein ist. Das Wasser wird nicht genügend bewegt. Wir haben eine größere Pumpe besorgt, damit sich das Chlor verteilen kann, damit der Filter wirklich funktionieren kann. Wenn sich in deinem Leben Schmutz ansammelt, wenn du das Gefühl hast, so ein Film bildet sich über deinem Leben und es vielleicht an manchen Stellen schon anfängt, faulig zu riechen, dann kann es helfen, in Bewegung zu kommen. Mittlerweile auch ein Therapieprinzip bei Depressionen und Burnout. In Bewegung kommen, körperlich im Sinne von Sport oder was früher die Leute gemacht haben, wenn sie gepilgert sind, lange Strecken gegangen sind, beständig in Bewegung sein. Aber auch im übertragenen Sinn. Sich einsetzen, mitarbeiten, etwas aufbauen, für andere da sein. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in Bewegung bin, wenn ich beschäftigt bin, ist es viel leichter, manchen Versuchungen zu widerstehen. Wenn ich etwas für die Erwachsenenfreizeit baue oder wenn ich bei uns etwas renoviere, dann komme ich stundenlang ohne Essen aus. Aber wenn ich vorm Fernseher sitze, dann halte ich keine Stunde ohne irgendeinen Snack durch. Wenn ich den ganzen Tag in der Werkstatt gearbeitet habe oder im Garten, dann bin ich abends müde, aber nicht erschöpft. Wenn ich aber einen Lazy Day mache und schon zum Frühstück auf der Couch liege und mich den ganzen Tag dort nicht wettbewege, dann überlege ich mir, ob der Weg zum Klo nicht viel zu weit ist. In Bewegung kommen, das nicht im Sinne eines Erdbebens, aufspringen, alles niederreißen und dann vor Erschöpfung zusammenklappen und auf den nächsten Ausbruch warten. Kontinuierlich im Fluss bleiben. Nicht nur in kurzen Projekten meine Energie verpulvern, sondern langfristig einen Weg gehen. Das gilt nicht für die Bergbäche unter uns, die so schnell in Bewegung sind, dass sie alles mitreißen. Denen wird Gott vielleicht eine Staumauer in den Weg stellen, wo sie anprallen und zur Ruhe kommen müssen. Aber ich glaube, dass viele von uns diese gleichmäßige, diese beständige Bewegung brauchen. Und jeder Sportler, aber auch jeder Physiker kann euch sagen, es braucht viel, viel mehr Energie, um etwas in Gang zu setzen, als es in Bewegung zu halten. Noch ein Bild. Österreich hat riesige Wasserressourcen. Wir nutzen nur 3%. Österreich hat auch riesige christliche Ressourcen. Wir sind ein christliches Land. Jedes Dorf hat mindestens eine Kirche. In jedem Klassenzimmer hängt ein Kreuz, von jedem Berg leuchtet uns ein Kreuz entgegen. Viele Bräuche und Feste sind christlich geprägt und der Großteil der Bevölkerung gehört noch zu einer Kirche. Aber Österreich nutzt nur einen Bruchteil dieser Ressourcen. Die Kirchen sind leer, die Kreuze nur noch Tradition und die kirchlichen Feste werden immer bedeutungsloser. Wir sollten die Freiräume, die es gibt, nutzen. Den Festen wieder Bedeutung geben, mit und für andere beten, immer wenn es die Gelegenheit gibt. Zeigen, dass Leben mit Gott eben mehr ist als nur Tradition. Zum Beispiel zur Kommunion oder zur Firmung moderne Bibelübersetzungen, die man gut lesen kann, verschenken. Oder andere gute christliche Bücher anstatt einer Uhr. An Weihnachten eine Karte schreiben, wo nicht nur ein schönes Winterbild drauf ist und schöne Weihnachten draufsteht, sondern vielleicht ein Bibelvers. In ein Gipfelbuch einen Bibelvers eintragen, den andere dann lesen. Ressourcen nutzen. Und ein letztes. Wasser ist in Österreich lächerlich billig. Und unseren Glauben in Österreich zu leben, kostet uns auch nicht viel. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und so wie es im Alten Testament Pflicht war, jedem Wasser zu geben, der es gebraucht hat, so ist es unsere Pflicht, unseren Glauben weiterzugeben, damit Gott auch bei anderen den Durst löschen kann. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus der Offenbarung. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Bäume der Blätter dienen zur Heilung der Völker. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.